Willkommen im Satsang. Zu haben. Wenn ich diese Frage so stelle, kommt mir jetzt keine Frage. Wenn ich vorher einen Vortrag gehalten habe, dann haben die Leute viele Fragen. Es liegt nur daran, dass der Verstand, wenn er in Ruhe ist, keine Fragen hat. Und durch Gespräche und Vorträge kommt man dann drauf, wo man eigentlich noch scheinbar hängt. Deswegen ist es manchmal ganz gut, im Satz zu reden. Aber in Wirklichkeit ist natürlich das, um was es geht, nicht mit Worten aussprechbar. Ich habe noch keinen Satz angehalten, wo ich gar nicht geredet habe, weil ich immer das Gefühl habe, das ist dann zwar ein schönes Gefühl, was dann die Leute haben, aber sie kommen nicht an die Punkte, die sie sofort kommen, wenn sie draußen wieder anfangen zu reden. Gleichzeitig rede ich nicht zu viel, sodass auch das, um was es wirklich geht, spürbar wird. Wir bringen heute eine recht ursprüngliche Energie mit. Wir kommen nämlich gerade frisch vom Vulkan. Wir waren und haben Retreat gemacht auf Stromboli. Das ist bei Sizilien. Das ist der aktivste Vulkan auf der Welt. Der bricht alle 10 bis 20 Minuten aus, aber Gott sei Dank recht moderat. Dieses Jahr war die Feuersäule allerdings über 200 Meter hoch. Das war schon spektakulär. Ja, und wenn du fast 3 Wochen so am Puls der Erde bist, dann bekommt das Sein noch eine andere Qualität, eine wilde, ursprüngliche Qualität. Sein sein oder Prozesse von Erzogen bleiben. Dich ablenken kannst du nicht. Und weglaufen kannst du dann auch nicht, weil die Quere geht nicht. Geht nur einmal, zweimal oder zweimal. Wenn du so nachts einen Prozess hast, dann musst du da durch. Herausgestellt, dass der Stromboli-Retreat dann schon nahe am Arunachala-Retreat ist. Einfach weil es so ein starker Platz ist. Und weil die Leute nicht weg können.
Ich würde die Ergebnisse sehr interessieren. Gibt es auf solchen Retreats, was Sie auf dem Vulkaninsel dort hatten, Menschen, die erleuchtet werden, Gott erkennen oder wie das man das nennen kann und wie passiert das aus Ihrer Erfahrung, also praktisch ja, bei anderen Menschen, die zu Ihnen kommen, ja. Zu Ihren Retreats?
Danke. Hört man die Frage auf dem Band? Ich überlege deswegen immer bei solchen Fragen länger, weil ich mich erst auf die Perspektive eintunen muss, aus der die Frage kommt. Wenn ich sehe, grundsätzlich und auch auf den Retreats, die Welt etwas anders, weil ich nicht unterscheide zwischen erleuchtet und nicht erleuchtet. Aber das, was die Menschen berichten, das ist eine andere Perspektive. Das ist natürlich so, sonst würde ich das gar nicht machen. Also Also alles das, was du gesagt hast, passiert. Das Schönste aus meiner Sicht, was passiert ist, dass die Menschen im Satsang und auch auf Satsang-Retreats diese Konzeptschallmauer durchbrechen, wo sie sich fragen, bin ich jetzt erleuchtet, bin ich nicht erleuchtet, wer ist Gott, was ist Gott, habe ich Gott schon erkannt. Diese Fragen machen total Sinn. Es ist ganz wichtig, diese Fragen zu stellen. Aber es ist auch wichtig, die Konzepte, die in diesen Fragen stecken, irgendwann wieder zu verlassen, um dort anzukommen, wo Gott wirklich ist. Wo die Erleuchtung wirklich ist. Sie ist ja nicht da, wo du sagst, ah, jetzt bin ich erleuchtet. Da ist sie ja nicht. Oder Gott ist auch nicht da, wo du sagst, ah, jetzt habe ich Gott erkannt. Das war ja schön. Das ist es ja nicht. Das sind höchstens Mini-Einblicke in das, worum es wirklich geht. Deshalb finde ich immer besonders schön, wenn die Leute darüber hinausgehen und so glücklich im Sein sind, so im Moment sind, dass diese Fragen überhaupt nicht mehr kommen. Und wenn man sie fragen würde, du bist jetzt erleuchtet, und der würde sagen, ich verstehe die Frage nicht. Dann würde ich sagen, das ist richtig gut. Aber deine Frage konkret beantwortet, ja, all das passiert aus der Sicht der Menschen, die diese Konzepte noch haben. Und das ist auch in Ordnung so. Nur dann geht es halt weiter. Die Konzepte sind nur die Hilfestellung, um in den Raum vorzudringen, in dem es keine Konzepte mehr gibt.
Wenn niemand mehr Fragen stellt, darf ich noch eins?
Natürlich, gerne.
Ich kann seit 18 Jahren schon Gedanken stoppen, ja? Mhm. Absolut. Und aber habe überhaupt keine Verbindung zum Gott, keine Chakren sehen oder Reinkarnationen und fühle mich nicht glücklich, weil das Leben nicht so ist, wie ich das will. Und mir hat man gesagt, okay, diese Gedanken stoppen ist eigentlich nicht so ganz wichtig. Wichtiger ist Hingabe dem Guru, dem Meister, dem meinem Herz und so. Und ich habe jetzt ein bisschen versuche jetzt diese Hingabe, aber irgendwie so richtig verstehe ich nicht, was Hingabe dem Guru, dem Gott, dem Herz und wie das passieren soll. Hingabe, vielleicht können Sie mir ein bisschen helfen zu ich weiß es nicht, also anscheinend kann man das gar nicht verstehen, was mit Hingabe, aber wie soll ich das anstellen, die Hingabe?
Wunderschöne Frage. Also zunächst mal sagst du, dass ich tut sie nicht in den Satz an. Das lässt sich auch nicht verhindern. Neulich war jemand mit dem Satz in Wien. Ich wollte mich danach sitzen, weil ich gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Du weißt, dass bei mir gesagt hat, das geht nicht mehr. Man hat es trotzdem mal versucht, aber es geht nicht. Du hast gesagt, du kannst Gedanken stoppen und dann hast du am nächsten Tag gesagt, das Leben ist nicht so, wie du das willst. Dann hast du die Gedanken nicht vollständig gestoppt.
In dem Zustand, wenn ich sage, zum Beispiel stopp, Da gibt es keine Gedanken, keine Wünsche. Ich nehme nur meine bewusste, also Selbstbewusstsein wahr, sehe, schaue und also praktisch nur Selbstbewusstsein ist da. In dem Zustand habe ich auch keine Wünsche, so gesagt, und kein Leiden, wenn nichts wehtut. Aber man hat ja im Leben auch irgendwelche Familie, Verantwortung und irgendwas muss man ja machen. Und dann ist man ja in irgendwelchen Tätigkeiten, zum Beispiel, wenn ich irgendwas nicht weiß, zum Beispiel 225 mal 225 multiplizieren, dann muss ich ja aus dem Selbstbewusstsein austreten, um die Aufgabe zu erfüllen. Und dann, wenn ich das nicht weiß, die Antwort nicht weiß, dann muss ich ja denken. Und wenn ich denke, also sehr konzentriert, in diesem Moment habe ich natürlich Gedanken und ich bin wieder in dem Film drinnen. Also kein Beobachter, sondern in dem Film. In dem, also was halt so kommt. Ja, und man lebt ja nicht ständig in diesem, in der Lehre. Dort ist mir langweilig und dort kann ich um Familie nicht kümmern, kein Geld verdienen und so weiter.
Okay, Moment, zu lang. Ich bin schon wieder. Wenn du die Gedanken stoppst und wieder damit anfängst, ist es nur eine Erholungspause. Du müsstest sie vollständig stoppen und schauen, was dann passiert. Das machst du nicht, weil du noch denkst, es wäre dann langweilig. Das ist aber nicht wirklich so, sondern das ist eine Schicht. Das kann man gar nicht ein Konzept nennen. Das ist wie eine subtile, fast durchsichtige Schicht, die unbewusst über dem Sein liegt. Und wenn du da nicht wirklich hinschaust, hältst du dich immer von der Stille und vom Sein fern. Obwohl es total wunderbar ist, wenn du da drin bist. Also schau dir das mit der Langeweile ganz genau an und versuche das, bis es sich auflöst. Lass dich von Langeweile nicht abschrecken, das ist nur wieder ein Trick vom Verstand. So, wenn du da drin bist, im Sein, ohne Langeweile, dann wirst du normalerweise nicht mehr rausholen.
Nicht verstanden, wann bin ich?
Dann wirst du normalerweise nicht mehr rausholen. Das ist eigentlich der Normalzustand, wenn jemand wirklich im Sein ist. Jetzt ist das auch am Anfang so, dass man auch wieder denkt, man könnte, wenn man im Sein ist, nicht den Alltag bewältigen. Das ist eine sehr verbreitete, nicht zutreffende Ansicht. Man denkt, man müsste wieder rausgehen aus dem Sein. Und praktisch gesehen ist es eine Zeit lang genauso. Man kriegt es nicht anders hin. Jetzt kommt die Hingabe und der Guru ins Spiel. Wer oder was auch immer dein Guru ist, ob das ein lebender Mensch ist oder ein verstorbener Meister, ob das ein Naturereignis ist wie ein Berg oder ein Gefühl vor Gott, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du dann sagst, ich bitte diese Instanz, die du als größer als dich selbst empfindest, um Hilfe, dass du ganz ins Sein gehen kannst und dass du alles, was damit zusammenhängt, erreichst. Und dann gibst du dein Herz dahin, Hingabe. Du gibst das Gefühl, was du hier drin hast, gibst du in die Richtung von diesem Guru oder diesem Gott.
Ich habe keine Gefühle.
Gar keine. Okay.
Es ist so, bei dem...
Hast du einen Guru?
Ich war vor 18 Jahren auf einem Satsang, nachdem ich dieses Zustand erreichen konnte. Das war bei Samarpan. Und heute habe ich mit Pari ein bisschen Fragen gestellt.
Was wäre, wenn du hier vorkommst, dann könnten wir dich alle sehen. Das wäre besser. Also du warst bei Samarkand.
Ja. Das dauert wahrscheinlich 5 Minuten, wenn ich alles ins Detail erkläre, wie das beim Samarpan war. Auf jeden Fall, ich habe ihm ein paar Fragen gestellt. Ich habe sehr viel meditiert, eine Stunde meditiert, eine Stunde Osho gelesen, eine Stunde meditiert, eine Stunde Osho gelesen, eine Stunde meditiert und so weiter. Vor allem in letzter Zeit, da hatte ich Urlaub, extrem viel meditiert. Und dann war ich 19. Dezember 1999 auf dem Satsang in München beim Samarpan. Dann habe ich ihn gefragt, dass ich sage ihm, ich meditiere wie verrückt, aber es kommt keine Transformation, ich werde nicht erleuchtet, ich sehe kein Gott, keine Reinkarnationen, nichts, es kommt keine Bewusstseinszustandstransformation. Dann hat er gesagt, hör auf zu meditieren. Ich sage, ja, aber die alle anderen Menschen um uns herum meditieren ja nicht und die erreichen ja das auch nicht. Dann sagt er, hör einfach auf zu meditieren. Dann habe ich mich bedankt und das war schon Freitagabend oder Sonntag oder Samstagabend. Und dann bin ich nach Hause, vielleicht am Bodensee so ein Zuhören gekommen und so. Und um 6 Uhr hat es angefangen, also ich habe plötzlich so starke Herzklopfen bekommen und ich hatte das schon früher den Zustand erreicht, wo ich einfach nach 55, also ich habe meditiert mit Vipassana im Atemübertragen. Und dann nach 55 Minuten hatte ich Zustand, wo die absolute Leere kam. Aber nachher hat dann manchmal konnte ich nicht mehr sitzen, weil das also praktisch die Durchblutung schlecht war. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich sterbe, dann ist mir egal. Ja, und dann hat es geklopft und dann so wie Endorphine in also Blut war ich sehr glücklich, ein bisschen getanzt und seit dem Moment kann ich sagen einfach stopp. Und ist absolute Stille im Kopf. Ich habe sogar ein Video von mir aufgenommen, einfach nur aus, weiß ich nicht, Spaß und der Freude. Eine Stunde lang, dass ich gesessen habe, ohne Gedanken, einfach nur in Stille. Und dann habe ich 200 Deutsche Mark telefoniert, allen Freunden und so weiter erzählt, was ich endlich geschafft habe. Und dann dachte ich, okay, das ist interessant, wie Klatschen einer Hand passt und wie diese alle Beschreibungen in Büchern von Osho, dass wie Staub von dem Spiegel, dass die Selbstbewusstsein so klar und deutlich wahrgenommen wird, ohne passiven Gedanken, die einfach so kommen, und ohne aktive Gedanken, die ich selber produziere. Dann habe ich Samarpan angerufen und habe gesagt, vielen Dank, also das hat geklappt. Aber ich sage ihm, aber ich sehe nicht, dass die Selbstbewusstsein existiert nicht mehr. Also ich sage ihm, was ist mit Reinkarnationen? Und dann sagt er, was siehst du? Ich sage, ich sehe nichts, wir sterben einfach, fertig. Und dann sagt er, genau so ist es. Und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich erleuchtet. Alle Religionen und solche Sachen sind alles nur ein bisschen so wie Betrüger und ist alles egal. Und ich hatte keine Fragen mehr, dachte, okay, jetzt habe ich alles verstanden. Und dann mehrere Jahre habe ich so alles gelebt. Und dann irgendwie merke ich, dass, also ich bin ja nicht, ich fühle mich nicht glücklich, weil das Leben nicht so ist, wie ich will. Wenn ich sage zum Beispiel dem Gott, ja, deine Wille geschehe, dann geschieht seine Wille und nicht meine. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und ich möchte zum Beispiel, dass ich bin ja glücklich, wenn meine Wille geschieht und nicht irgendwelche, ich kann natürlich sagen, ja, deine Wille geschehe, aber dann bin ich nicht glücklich.
Okay. Also dein Problem ist, dass du noch nicht Gott bist?
Ich bin nicht Gott, ich kann nichts schaffen.
Jetzt aber so. Ja. Dein Problem ist, dass du noch nicht Gott bist und dass deshalb dein Leben nicht geschieht. Das meine ich ganz ernst. Du denkst, du bist noch ein Mensch. Du denkst, du bist getrennt vom Rest des Universums. Ja, und das ist der Punkt, wo du hängst. Du kannst zwar innerhalb deines Egos die Gedanken stoppen und es gibt dir einen relativen Frieden, weil du nicht dieses Hamsterrad dann erleben musst, wie viele andere Menschen, die dann richtig irre werden im Kopf. Das ist ein Fortschritt. Aber das ist noch nicht das Ganze. Du hast die Grenzen deines Egos noch nicht hingegeben. Du bist noch in einem Zustand von ich will aber. Ich will das so und so. Und wenn du, solange du das so machst, wirst du nicht glücklich sein. Das funktioniert nicht. Du musst aus deinem Ego raus. Das ist wie ein Käfig. Du bist in einem Käfig. Hingabe befreit dich von diesem Käfig. Jetzt brauchst du etwas, dem du dich hingeben kannst. Und dann musst du schauen, was das ist. Ist es Gott? Wie gesagt, ist es ein Guru? Ist es irgendein Meister? Was ist es? Und wenn du es gefunden hast, dann kannst du dafür beten, dass du es findest erstmal. Das macht sehr viel Sinn. Und wenn du es dann gefunden hast, dann gibst du dich hin und fragst auch diese Instanz, wie das geht. Weil das Ego weiß ja noch nicht, wie das geht. Das Ego gibt sich per se nicht hin. Höchstens mal kurz für ein paar Minuten in der Sexualität. Sonst kennt das Ego das nicht. Und die Hingabe ist, du gibst deine Ego-Grenzen auf. Du zerfließt. Du löst dich auf. Und in diesem Zustand bist du glücklich. Aber das ist auch nicht das Glücklichsein, was das Ego kennt, so dualistisch, heute bin ich glücklich, morgen nicht. Sondern das hat ja auch einen ganz anderen Namen in der Spiritualität. Das nennt man Satchitananda. Das ist das wirkliche, echte Glück. Das wahre Glück. Und nicht das vorübergehende Glück. Gut, dass du nicht glücklich bist. Sonst würdest du da bleiben, wo du jetzt bist. Und dann wärst du nicht erleuchtet, das stimmt. Folge deinem inneren Ruf, folge dem dieser Sehnsucht nach dem wahren Glück. So wie du es gerade machst. Sehr gut. Stell dir Fragen und finde deinen Guru.
Um Guru zu finden, muss man dann beten. Weil, also ich habe gebetet auch, aber das ist Gebet und Chanten, das bringt nichts. Also auch mir.
Nein, Chanten bringt jetzt da nichts. Du musst Herzensgebet sprechen. Und zwar oft. Du musst dich hinsetzen und aus deinem Herzen heraus wirklich flehen. Nicht so, hey, lieber Gott, mach mal, sondern kannst du bitte, bitte mir helfen. Ich brauche unbedingt das wahre Glück. Da muss eine Inbrunst drin.
Ich habe im Liegen auf Knien und um die Erbarmen gebeten. Ja. Ja. Das bringt nichts.
Hast du das vom Herzen
gesagt? Ich habe nicht geschrien, weil das ist ja fast Beleidigung, wenn ich Gott anschreie oder so. Aber ich habe einfach, wie ich kann, ja. Mit, wie heißt das, mit, wie ich kann mit Demut oder mit ja, Gebeten, um Erbarmen gemerkt, es passiert nichts.
Ob das nichts passiert, stimmt ja nicht. Du bist ja hier. Du sitzt jetzt hier. Das ist ja nicht nichts.
Ja, das ist nicht nichts.
Du stellst die richtigen Fragen und du kriegst die richtigen Antworten. Jetzt musst du es nur noch machen.
Jetzt zum Beispiel habe ich bei dem Ari hat gemeint, dass zum Beispiel das Gott in meinem Herzen ist, obwohl ich das nicht empfinde, ich sehe das nicht so, ich fühle das Herz ja überhaupt nicht. Und dann zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Herz oder in den Wellen stecke, auch in, dass wir zwei Instanzen haben, einmal unsere selber die Seele und einmal den göttliche Teil, das göttliche Wenn ich das zum Beispiel als Guru wähle, dann möchte ich ihm zum Beispiel hingeben, aber ich weiß nicht, wie soll ich da mich hingeben. Ich, hier bin ich ja, ja, also ich bin absolute Hingabe, ich kann auf den Boden fallen zum Beispiel, ja, und liegen, und ist das Hingabe oder ist das keine Hingabe?
Das kommt darauf an, was du dabei empfindest. Wenn du dich innerlich dabei öffnest, ist es Hingabe. Wenn du innerlich in einer Forderungshaltung bist, nicht. Forderst du das oder erbittest du das?
Ich denke, im Endeffekt sieht das fast nach, jetzt nach Forderung aus, weil ich erwarte das Resultat, Ergebnis praktisch. Ja. Ich, aber von einer Seite, von anderer Seite, am Anfang, ich öffne mich, also ich bin meiner Meinung nach immer offen.
Ja, sobald du ein Resultat erwartest, funktioniert das nicht. Das ist nicht.
Aber wie kann man das nicht erwarten? Wie kann man das nicht wollen?
Durch Demut und Geduld. Lerne Demut und Geduld. Du hast kein Recht auf die Erleuchtung. Du denkst, du hättest da ein Recht und das wolltest du jetzt ein.
Nein, ich denke nicht, dass ich Recht habe, aber in der Bibel steht, betet und ihr werdet bekommen. Und wenn man betet, dann zum Beispiel 18, ja, nicht ganz.
Ja, da steht aber betet. Da steht nicht fordert. Beten kommt von bitten, nicht von fordern. Wenn in der Bibel stehen würde, fordert und ihr werdet erhalten, würde ich sagen, okay. Aber es stimmt da nicht. Es ist deine Forderungshaltung, die dich blockiert, hauptsächlich. Bist du Techniker vom Beruf? Ja. Das ist keine Maschine. Du kannst es nicht wegen deinem Beruf angehen. Du musst eine neue Herangehensweise lernen. Das dauert Zeit. Das kannst du nicht von heute auf morgen schaffen. Ich weiß, du bist schon lange unterwegs. Ist schon klar. Und trotzdem musst du die Geduld immer haben. Nicht ungeduldig werden. Du machst alles richtig. Du kommst in Satsang und fragst, das ist super. Mach das so oft, bis du es schaffst. Geh in Satsang und bete. Und dann mach, was die Satsanglehrer dir sagen. Am besten wähle dir einen aus und folge dann dem. Das ist das Allerbeste, was du machen kannst. Ich kann bestätigen, dass Hingabe auf jeden Fall funktioniert, selbst wenn man keinen lebenden Meister hat. Ich habe mich die meiste Zeit meines Lebens Jesus hingegeben und mit Jesus gesprochen in meinem Herzen. Und das hat mich zum Erwachen geführt. Da gab es gar keine Satsangs in der Zeit. Satsang ist eine unglaublich starke, aber relativ im Westen neue Hilfestellung. Früher ist man hier das alles im christlichen Weg gegangen und da konnte man das auch schaffen. Der mystische Weg, nicht der ich gehe in die Kirche Weg. Der christliche Weg der Hingabe an Jesus, der funktioniert. Aber auch der indische Weg funktioniert. Der indische Weg der Hingabe an den Guru funktioniert genauso. Aber ohne Hingabe funktioniert es nicht.
Hätte dann den Weg vergessen, der kein Weg ist. dieses Vergessen, diese Hingabe, wenn ich mich einer Tätigkeit total widme und mich dabei vergesse, ist das bereits alles?
Hingabe funktioniert immer, auch bei einer Tätigkeit. Allerdings hat die Hingabe immer die Grenzen, die das Objekt der Hingabe hat. Wenn sich jemand im Schachspielen verschreibt und wird ein Profi-Schachspieler und er gibt sich dem Schachspielen hin, dann kann er extrem glücklich werden damit. Ich würde jetzt mal sagen, eher nicht erleuchtet. Weil das noch nicht mit der Ganzheit in Verbindung steht. Das Schachspiel ist ja ein Brett. Es hat Grenzen. Aber wenn du dich etwas hingibst, was keine Grenzen hat, dann kannst du alles kriegen. Kriegen im Sinne von eins werden damit. Das macht natürlich dann schon einen großen Unterschied, was du dich hingibst. Es ist sehr leicht zu verstehen, wenn man das in der Natur anschaut. Angenommen, die Gazelle wird vom Löwen verfolgt. Und irgendwann sagt die Gazelle, jetzt gebe ich mich dem Löwen hin. Ich bleibe einfach stehen. Dann kommt der Löwe und frisst die Gazelle. Was ist aus der Gazelle dann geworden? Ein Löwe. Nichts anderes, ein Löwe. Also sie hat sich etwas hingegeben und wurde zu dem, dem sie sich hingegeben hat. Und das Beispiel hinkt überhaupt nicht, weil im Spirituellen ist es genau das Gleiche. Du gibst dich der Wahrheit hin und die frisst dich. Und zwar mit Haut und Haaren. Und dann bist du weg. Dann gehst du in der Wahrheit auf. Dann wirst du zur Wahrheit. Durch den Verdauungsprozess. Langsam. Aber irgendwann ist es durch. Das erklärt auch, warum Leute, wenn sie ein Erwachen hatten, nicht sofort erleuchtet sind. Zuerst hast du dieses Erlebnis, dass du keine Kontrolle mehr hast. Dann hast du das Erlebnis, dass du eins bist. Dann verlierst du es wieder, dann hast du es wieder. Das ist der Kaufvorgang. Dann gibst du dich hin. Du schaust in die Augen deines Guru und verschmilzt mit ihm oder ihr. Das ist der Schluckvorgang. Und was danach kommt, ist der Verdauungsvorgang. Und der dauert seine Zeit, dann kannst du nichts machen. Also ab dem Zeitpunkt, wo dich der Löwe gepackt hat, kannst du nichts mehr machen. Da wird mit dir gemacht. Und je mehr du still bist und je mehr du dich einfach dem hingibst, was da passiert, desto einfacher ist es. Das ist echt alles gar nicht schwer. Das ist das Problem, ja? Das ist nichts Schwieriges. Wenn das Bewusstsein aus den Ego-Grenzen auftaucht oder einen Riss sieht im Ego und da durchschaut und dann das Ganze sieht, aber diese Ego-Grenzen noch nicht vollständig verlassen möchte. Es hat halt mal ins Paradies geschaut. Und dann hat es aber Gefallen daran gefunden und möchte dahin. Deswegen ist Erwachen mit der Sehnsucht zusammen eigentlich das Wichtigste. Der Rest ist etwas, was du kaum verhindern kannst. Klar, es gibt Leute, die sich nach dem Erwachen noch recht anstellen, aber sie können es nicht mehr verhindern, dass die Seele es schon gesehen hat. Und die Seele möchte diese Freiheit. Da kann sich das Ego noch so querstellen.
Aber ist dann nicht dieser Wunsch, das wieder zu haben, wieder das Ego?
Die Frage ist, ob der Wunsch, das wieder zu haben, wieder das Ego ist. Ja, macht aber dir in der Phase nichts. In der Phase ist es eine Motivation, dem nachzugehen. Dass es natürlich mit dem Wiederhaben nicht funktioniert, das stimmt auch. Weil du ja nicht etwas, was vergangen ist, wiederhaben kannst, weil es gar nicht wirklich vergangen ist. Sondern du hast den Einblick in den Moment gehabt. Das heißt, du kannst es nur in diesem Moment, in Anführungszeichen, wiederkriegen. Wenn das Ego dem aber nachgeht, kommt es irgendwann drauf, zum Beispiel im Satsang, dass es um den Moment geht und nicht um Zeit und Raum.
Nach dem Erwachen. Also da kommen ja noch Muster hoch, also alte, ja. Oder ist das der Verdauungsprozess oder das Kauen oder ja.
Also die Frage ist, wie sind die Muster? Was sind die Muster, die hochkommen nach dem Erwachen? Im Löwenbeispiel. Die Muster, die hochkommen nach dem Erwachen, sind das Brechen der Knochen durch das Kauen des Löwen. Deshalb ist es auch so spektakulär, wenn die kommen und wenn sie dann zermahlen werden von der Wahrheit und da wehrt man sich dann noch und das tut dann weh und aber das dauert ja nicht lange.
Kann aber unterschiedlich lang dauern, oder?
Je nach Größe deiner Zelle. Die Frage war, es kann unterschiedlich lang dauern. Wenn die ganze Zelle recht groß ist, dauert es länger. Also das Ego.
Wenn das dann vorbei ist, dann bin ich frei.
Bitte?
Wenn dann der Zeit vorbei ist, die Verdauung und sowas, dann bin ich frei.
Ja. Wenn das vorbei ist, bist du frei.
Immer.
Für immer.
Egal, was ich tue.
Ja. Egal. Du tust dann nichts mehr übrigens. Das ist das, warum es dann wirklich vorbei ist, weil du nichts mehr tun kannst. Bist dann der Löwe.
Ja. Aber auch bei euch Satsang-Lehre gibt es doch trotzdem auch noch. Es ist doch trotzdem nicht so, dass ihr euch nie verletzlich fühlt oder keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel auch mitgekriegt, auch Satsang-Lehre haben die Biskuma zum Beispiel. Also gibt es.
Also die Frage ist, dass es auch Satsang-Lehre nur Menschen sind?
Ja, nicht nur Löwen, sondern auch Menschen, genau.
Ja, bei dem Beispiel mit dem Löwen, das führt natürlich in die Irre, weil wir sind ja Menschen. Und wenn wir jetzt die Wahrheit in Form eines Kuhs nehmen, der dich frisst, dann ist das ja auch ein Mensch. Also wirst du ja nicht zu einem Alien, sondern zu einem Menschen.
Also das heißt, die Verletzlichkeit bleibt dann trotzdem.
Die Verletzlichkeit bleibt, sie wird sogar noch deutlicher, aber es gibt dann niemanden mehr, der ein Problem hat damit.
Also, ich habe kein Problem mehr mit meiner Verletzlichkeit und die anderen auch.
Wer bist du dann? Das ist immer die Frage. Kommst du mal vor, dass man deine Frage auch hört?
Oh Gott, okay. Ich weiß gar nicht, ich habe ja gar nichts.
Du hast gar keine Frage. Sobald die Leute nach vorne kommen wollen, dann sollen wir sie keine Fragen mehr. Doch, wir holen deine Frage. Ich weiß ja auch nicht mehr, weiß ich noch jemand.
Niemand hat mehr Probleme mit der Verletzlichkeit. Du nicht und die anderen auch nicht. Ja.
Also der Punkt, der für dich jetzt die Antworten birgt, das ist die Transformation, die Metamorphose von der Zelle zum Löwen. Du gehst bei deinen Fragen davon aus, dass du danach noch die Gazelle wärst. Wenn du aber davon ausgehst, dass du danach der Löwe bist, bist du ja dann so wie ein Löwe und nicht wie eine Gazelle.
Ja, aber wir sind doch Menschen, das hast du jetzt selber auch
gesagt. Naja, es gibt ja noch zwei verschiedene Arten von Menschen dann. Die einen sind die Ego und das andere sind die Erleuchteten.
Ja, okay.
Und alles dazwischen. Also gibt es unglaublich viele verschiedene Arten von Menschen immer noch. Aber es gibt zwei grundsätzlich verschiedene aus der Sicht des Egos jetzt gesprochen, gell? Aus der Sicht des Erleuchteten ist das wieder eine andere Sache. Der sieht ja die Unterschiede gar nicht. Der nimmt euch nur ernst, wenn ihr das sagt. So wie wenn man in der Schule, wenn das Kind sagt, ich weiß jetzt leider nicht, wie viel 5 und 7 ist. Dann sagt der Lehrer, okay, dann erkläre ich es dir. Aber er weiß, dass in ein paar Jahren ist das Kind absolut in der Lage, 5 und 7 runterzubeten. Weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis ein Kind erwachsen wird. Und so ist es auch mit den Egos, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die erleuchtet sind.
Aber das war eigentlich die Frage, glaube ich.
Okay, was war denn die Frage?
Das war, dass sie, wenn man dann erleuchtet ist, ich finde das so ein großes Wort, das hört sich so. Aber wenn das, dass man dann eben, wie man dann eben mit den bestimmten Sachen umgeht, die dann trotzdem ja noch passieren im Leben. Angenommen, ich weiß nicht viel über dich. Du bist verheiratet und hast ein Kind und dein Kind stirbt. Ich glaube schon, dass mich das ziemlich, also sie lässt sich bestimmt ja nicht kalt. Also, okay. Ja.
Also, es gibt die erleuchtete Art und Weise, mit dem Leben umzugehen und die Ego-Art und Weise. Die Ego-Art und Weise nimmt alles viel tragischer, macht meistens nur diesen Drama und hat meistens keine echten Lösungen. Die erleuchtete Art und Weise geht völlig anders damit um, weil im erleuchteten Bewusstsein ja keine Person mehr da ist, die betroffen ist. Das kann man sich jetzt im Ego-Bewusstsein nicht vorstellen, wie das ist, wenn in einer Person die Leerheit des Bewusstseins anwesend ist, die beobachtet, die Zeuge ist von dem, was passiert. Das schaut immer so aus, als würden die da rumlaufen, ja? Die laufen mal rum. Aber da ist die erleuchtet. Aber da ist niemand drin. Und in dir ist auch niemand drin. In Wirklichkeit, nur glaubst du das. Du glaubst, da wäre jemand.
In mir?
Ja, in deinem Körper.
In meinem Körper.
Was denn? Ist da jemand drin?
Seele wohnt aber im Körper.
Siehst du unten? So, Seele wohnt im Körper. Und was ist die Seele?
Unsterblich.
Unsterblich? Und wer ist das so genau? Noch nicht nachgeschaut. Ist klar, macht nichts. Schau mal nach. Schau mal, wer da ist.
Kannst du mir mal helfen? Wie komme ich da hin?
Wir können es probieren jetzt. Okay. Ob es jetzt gleich klappt, wenn ich nicht verstehe. Schließ mal die Augen. Und jetzt schau mal, wer in dir drin ist. Nicht denken, sondern schauen, gell? Also wenn du jetzt so wirklich nachschaust, findest du da jemand? Genau so ist es. Da ist niemand. Aber du bist da, du schon. Nur du bist nicht jemand.
Nee, irgendwie ist da Liebe und Weite.
Ja, das bist du. Und Liebe und Weite haben mit nichts ein Problem. Auch mit dem Tod eines Kindes nicht. Und trotzdem gibt es eine natürliche Seinsweise, die da stimmig ist. Da ist schon Trauer da. Es ist nicht so, dass man sagt, oh, mein Kind ist gestorben, aha. Das sagt niemand, auch nicht der Erleuchtete. Aber es ist eine ganz andere Seinsqualität, die da entsteht. Das ist keine Katastrophe, sondern das ist eine Soheit. Das ist eine Soheit. Das ist das, wie das erleuchtete Bewusstsein die Welt sieht. Es sieht Soheit. Der Begriff kommt aus den Upanishaden. So wie die Dinge sind, nicht so wie du denkst, dass die Dinge sind. Wenn du eine Rose anschaust, denkst du wahrscheinlich, ah, eine Rose. Weil du sie schon kennst, denkst du. In Wirklichkeit siehst du sie dann gar nicht. Sondern siehst nur dein Bild von einer Rose. Das ist so unauffällig fürs Ego, dass es das ganze Leben verbringt nur mit Kopien von der Wirklichkeit, mit Interpretationen und die Wirklichkeit überhaupt nichts gibt. Das Ego schaut zum Beispiel einen Satsanglehrer an, wir sagen jetzt mal, alle sind erleuchtet, wobei man das immer von Fall zu Fall anschauen muss, ja? Aber nun sagen wir mal, der ist erleuchtet. Und dann schaut das Ego hin und sagt, ah ja, das ist auch bloß ein Mensch. Dann siehst du nur das, was du glaubst, dass dir ist. Du siehst gar nicht, was da wirklich ist. Weil wenn du wirklich schauen würdest, würdest du überhaupt keinen Unterschied zwischen einem Erleuchteten und einem Nicht-Erleuchteten sehen. Das sind nämlich nur Konzepte.
Nur was?
Konzepte.
Konzept.
Mhm. In Wirklichkeit gibt es diesen Unterschied gar nicht. Aber damit du das sehen kannst, dass es den Unterschied nicht gibt, musst du aufhören, die Welt in Interpretationen zu sehen, sondern musst du anfangen, sie in ihrer Soheit zu sehen.
Das heißt dann praktisch auch immer im Augenblick Sachen zu Wort zu nehmen und jetzt nicht denken, das ist eine Rose, sondern ah, guck mal, da ist was, das ist rot, aber ist auch schon wieder rot, ist ja auch schon wieder eigentlich.
Alles, was du sagen und denken kannst, ist es nicht.
Okay.
Aber das, was du wahrnehmen kannst, ist es. Deswegen heißt es auch Wahrnehmung. Du nimmst es wahr. Das, was klar wahr ist, nimmst du. Das andere ist Vorstellung. Da stellst du was davor what you wanted.
Aber eigentlich kann ich ja dann das, was ich wahrnehme, gar nicht wirklich beschreiben, oder? Dann auch, weil auch das ist ja eigentlich...
Kannst du nicht beschreiben, genau. Das habe ich auch eigentlich gesagt. Das, was es wirklich gibt, kann ich nicht mit Worten sagen. Das muss jeder selber entdecken. Darf, nicht muss, darf. Du hast vorhin gesagt, Erleuchtung ist ein großes Wort. Das ist wieder ein Trick des Egos, etwas so groß zu machen, dass man dann sagen kann, das erreiche ich ja nie. Ja, das ist ja nicht dein Trick, sondern der Trick von dem kollektiven Ego seit Jahrtausenden. Ich mache das, um was es geht, so groß, dass ich es nicht erreichen kann. Scheinbar. Dann bin ich immer auf dem Weg dahin. Und solange ich auf dem Weg dahin bin, ist ja noch alles in Ordnung für das Ego. Deswegen ist Satsang so anspruchsvoll. Deswegen sitzen im Satsang hier geschätzt 30 Leute. Würde ich Erfolg verkaufen hier, Erfolgsseminare machen für das Ego, dann müssten wir die Stadthalle mieten. Oder wie das bei euch hier heißt. Die größte Halle des Ortes. Weil das würde das Ego haben. Aber Satsang ist die Einladung zu realisieren, dass du nichts brauchst und dass du schon angekommen bist. Welches Ego hat jetzt da Bock drauf?
Stimmt, das ist klar, das sagt ja genau. Das fühlt sich gut an.
Wenn jetzt alle Menschen Herzensmenschen wären, dann müsste man wieder die Stadt verbinden. Aber die meisten Menschen sind Verstandesmenschen, noch. Und deswegen kriegt man sie mit Sachen, die nicht wirklich wichtig sind.
Kriegst du ja aber auch gelernt.
Bitte?
Kriegst du ja auch gelernt, du sollst den Kopf einschalten. Und
ja, das ist also uns beigebracht.
Mhm. Auch der Therapeut sagt, Mack. Vielleicht ein bisschen arg
im Herzen
schätzen,
einen
Kopf
ein. Was ist denn etwas arg im Herzen? So ein Therapeuten kennst du. Würde ich wechseln. Ja,
aber ich
bin
schon
nicht so
drüber.
Vielleicht meint er, du bist zu sehr im Gefühl.
Ja, das hat er gemeint.
Das ist was anderes.
Ja,
da ist es manchmal ganz gut, den Kopf hineinzuschauen. Doch nicht wechseln. Doch nicht wechseln.
Achso, die Stunden sind trotzdem. Ich komme dann öfter zum Sex an.
Das ist das Beste, ja. Super Team, wer hat den gemacht?
Gefühl und Herz, ist es nicht ziemlich das Gleiche?
Was der Unterschied ist zwischen Gefühl und Herz, wenn es einen gibt?
Weil Gefühl ist ja auf keinen Fall Verstand, also von dem her.
Wenn du allein die Chakra nimmst, jedes Chakra eine bestimmte Qualität. Und meistens meinen die Leute, wenn sie das Gefühl meinen, das zweite Chakra, so ein Verbundenheitsgefühl zwischen Menschen oder auch Tieren, Mensch und Tier, oder mit der Natur. Aber das vierte Chakra ist ja ein anderes Chakra. Das ist das, was im Herzen ist, wo das organische Herz daneben liegt. Und in dem Chakra gibt es eine Herzensqualität, eine ganz andere Schwingung als im zweiten Chakra. Und dann gibt es das siebte Chakra, das Kronenchakra, in dem wieder eine neue Qualität von Herz zu finden ist, nämlich das, was man mit Barmherzigkeit beschreiben könnte. Eine völlig unpersönliche Art von Liebe, die man früher nur den Heiligen zugeschrieben hat, die normale Menschen gar nicht kannten. Aber jetzt durch die vielen erwachenden Menschen kennen immer mehr Menschen die Unpersönlichkeit der Liebe. Die Herzensqualität ist noch etwas direkter auf das Wesen bezogen, das man kennt. Die unpersönliche Liebe, die ist global, die ist universell, die gilt jedem Wesen, auch wenn es ein Schwerverbrecher ist. Auch wenn es jemand ist, der dich verraten oder verletzt hat. Und das ist halt eine sehr reife Form von Liebe. Das zweite Chakra kann das gar nicht. Es ist gar nicht in der Lage, so eine Liebe zu haben. Es ist für was anderes da. Das hat absolut seine Berechtigung, das ist wunderschön. Aber die Chakra hat einfach verschiedene Aufgaben. Ja?
Was? Aber wo war jetzt das Gefühl? Das Herz habe ich jetzt kapiert, aber wo war jetzt das Gefühl? Im zweiten Chakra?
Zweites Chakra. Im
zweiten Chakra, oder?
Zweites. Ja, das ist das erste.
Das erste?
Im zweiten Chakra hast du das Gefühl der Verbundenheit.
Ja, wo ist das?
Im Bauch. Wo man auch Bauchgefühl sagt dazu.
Und da ist das Gefühl drin praktisch.
Eher das, was du meinst.
Und da sind dann praktisch die einen. Also im Herzen die jetzt.
Du musst wieder vorkommen, sonst muss ich jede Frage wiederholen.
Das wollte ich doch gar nicht. wenn ich jetzt hier meinen Bauch, dieses Bauchgefühl, dann praktisch.
Mhm.
Okay. Und das andere ist vom Herzen kommen. Und das kann ich manchmal echt nicht unterscheiden. Und ich weiß auch nicht, was der Unterschied sonst wird, ehrlich gesagt. Also, so richtig. Doch Bauchgefühl ist eher so Intuition, ja, und das andere ist Liebe, aus der Liebe raus.
Ja, so ungefähr. Mhm. Also verliebt warst du schon. Nehme ich mal an. Lass uns mal so stehen.
Ich bin verliebt.
Du bist verliebt. Und noch besser. Mhm. Dann kennst du das Herzensgefühl aber schon.
Ja, klar.
Mhm. Da gibt es eine ganz reine Frequenz im Verliebtsein, wo man den anderen bedingungslos liebt. Das ist schon das Herz. Und das würde auch so bleiben, wenn man dabei bleiben würde. Ich will es dir jetzt nicht schlecht reden, aber meistens bleiben die Leute nicht dabei. Vielleicht bleibst du dabei und dann ist alles gut. Meistens kommt der Verstand und sagt, so, jetzt bin ich aber auch noch da. Das mit dem Herzensgefühl ist ja schön und gut, aber jetzt will ich wieder die Kontrolle haben. Ja. Beware of that. Da sollte man aufpassen, dass man den Verstand nicht wieder Sachen machen lässt, wo er nichts davon weiß. Nämlich von Liebe weiß er nichts. Er fängt wieder an, Geschäfte zu machen. Das kann er dann nicht. Dann geht das Herz zurück und dann kommt der Verstand und dann wird die Beziehung ein Geschäft. Und dann wundert man sich, warum die Liebe weggegangen ist. Weil man den Verstand hat wieder kommen lassen. Oder weil man so einen starken Verstand hat, dass man da eher ein Opfer war und der einfach von selber wieder gekommen ist. Also man kann eine reine Liebe nur dann aufrechterhalten, wenn man in der Lage ist, den Verstand auf seinen Platz zu verweisen. So ähnlich wie, jetzt habe ich den Namen vergessen, gesagt hat, er kann den Verstand stoppen. Also er kann seinen Verstand auf seinen Platz verweisen für eine gewisse Zeit. Der muss dann einfach ruhig sein.
Ja, das geht bei mir ab und zu auf.
Ja, ab und zu ist halt zu wenig.
Ja, genau.
Ist gefährlich. Wenn der Verstand auch nur einen Fuß in die Tür kriegt, ist es schon gefährlich. Mit der Liebe. Da sagt er dann, jetzt habe ich dich so geliebt, aber du hast nicht. Punkt. Und schon ist der Verstand wieder drin. Fängt er zu rechnen und zu vergleichen, aber das ist halt dann keine Liebe mehr. Wenn man beim Herzensgefühl bleiben würde, würde man immer alles geben, ohne zu erwarten. So ist das Herz.
Bedingungslos.
Ja.
Und was ist der Bauch bei der Sache?
Der Bauch ist das Gefühl, dass du verbunden bist mit einer Person. Auf einer mehr, more basic, wie sagt man auf Deutsch?
Grundlegend.
Grundlegend. Eine grundlegendere Art. Das ist eine sehr starke Verbindung, die da entsteht.
Aber da entstehen ja auch, eventuell dann auch, können ja auch negative Gefühle, also entstehen.
Ja, wenn die Verbindung frustriert wird, wenn der andere sagt, ich gehe jetzt zum Beispiel. Dann verschließt sich das zweite Chakra und es tut dann weh. Am ersten Chakra verbindet, passiert auch eine Verbindung, die so weit geht, dass neues Leben gezeugt wird. Thank you.
trotzdem noch die Freiheit haben. Das ist mir immer noch nicht ganz klar, wenn ich bei einer Entscheidung habe, Verstand, ganz klar, Herz und Bauch, was da jetzt der Unterschied ist, verstehe ich nicht so richtig. Also wie gesagt, das irgendwie bei mir schon so gleich. Ich kann da nicht so einen Unterschied machen. Oder jetzt auch, wenn dann der Therapeut sagt, eben vom Gefühl, das ist für mich mein Herz, irgendwie mein Gefühl. In dem Sinne.
Hast du schon mal einen Wut im Bauch gehabt?
Selten, aber ja.
Kennst du? Die hast du nicht im Herzen.
Stimmt.
Das Herz ist nicht wütend. Aber das zweite Chakra und das dritte, die können schon wütend sein. Das ist ein Unterschied zum Beispiel. Das kann man jetzt nicht abschließend klären. Diesen Unterschied, der ist so viel, was man dazu sagen könnte. Vielleicht findest du es selber raus und dann sagst du es mir nächstes Mal.
Okay.
Der Rat, den ich dir geben kann, ist, schalte einfach den Verstand so oft wie möglich aus und lass dich im Sein sein.
Erstmal.
Und kümmere dich gar nicht darum, was jetzt ein Gefühl ist oder ein Herz, oder das ist schon wieder Denken.
Ja, ich weiß, natürlich ist es Denken. Aber jetzt gerade aus dem Grund raus, weil du ja jetzt vorhin auch gesagt hast, hatte jetzt gerade mit dem Therapeut zum Beispiel.
Der Therapeut hat eine andere Herangehensweise. Das musst du mit ihm klären. Satsang ist was anderes.
Ja, schon klar. Das war auch nur damals, da war das dann unsere Verdeutlichung.
Im Satsang erkennst du, dass du wunderbar funktionierst, ohne irgendwas zu wissen. Und zwar besonders wunderbar, wenn du gar nichts weißt. Wie heißt du? Schöne Fragen hast du gestellt.
Jetzt komme ich nicht mehr.
Ja, ich gehe jetzt ab. Dass du morgen wieder kommst.